Also vor über 15 Jahren hatte ich die Idee, quasi so einen Online-Shop zu bauen, 250.000 Euro in die Hand genommen und alle Mitarbeiter sagten zu mir, Olli, du bist verrückt, gib uns lieber das Geld. Ich sagte, nee, ich investiere das ins Unternehmen, in den Online-Shop. Damals war so wirklich mein Traumbild, also ein Idealbild. Ich stehe morgens auf, daneben der HP-Drucker und der druckt jeden Morgen die Carport-Bestellungen und Lieferscheine aus und die werden einfach verteilt. Das war eigentlich so mein Idealbild. Das war ein Traum, aber der Traum ist schnell Wirklichkeit geworden.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel. Heute zu Gast ist der Oliver Heckney und der erzählt uns, warum er bereits mit 14 sein erstes Carport gebaut hat, mit 22 in die Pleite geschlittert ist, heute einer der größten und erfolgreichsten Solarsystemhersteller in Deutschland ist und was er mit der Firma noch vorhat. Oliver, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Markus. Vielen Dank für deine Einladung.
Ja, Freue ich mich sehr. Olli, erzähl uns mal was zu dir. Was machst du heute?
Ja, ich bin aus dem Berliner Umland groß geworden und tatsächlich habe ich ja da auch meine Unternehmen gegründet, habe vor 15 Jahren die Liebe fürs Leben kennengelernt und so meine Firma ganz groß skaliert, auch immer weitergemacht und freue mich natürlich auch auf eine weitere spannende Reise. Mittlerweile bin ich ja im Alter mit 40 Jahren recht, ja, sage ich mal, nach 25 Unternehmerjahren erfahren und weiß, was gut geht, was nicht ganz so gut geht und freue mich natürlich da auch an junge Menschen immer was weiterzugeben. Und wichtig ist, den Spaß immer zu behalten, sich mit Menschen zu umgeben, die einen weiterbringen, nach oben schauen, vor allen Dingen eben, wo es noch überall hingehen kann und es gibt kein Ende und egal wie viel Geld man hat, man ist eigentlich erst glücklich, wenn man auch wirklich erfüllt ist, also wenn man Spaß an dem hat und auch Perspektive für die Zukunft sieht.
Ja, das war schon in unserem Vorgespräch ein großes Thema, du blickst da wirklich ganz, ganz weit nach vorne, hast da richtig Lust drauf. Ich rechne ganz kurz, du bist 40 Jahre alt, hast 25 Unternehmerjahre hinter dir, also mit 14, 15 ging es irgendwie los. Ja. Das hört sich dann nicht zwangsläufig nach Unternehmen geregelt übernommen an. Das heißt, da gab es nichts. Das ist dein Unternehmen. Das hast du gegründet.
Genau, also ich mit meiner Schwester, bei einer alleinerziehenden Mutti, ist auch ein bisschen zu früh dann gestorben. Aber auf jeden Fall waren wir schon immer auf Selbstständigkeit bestrebt, sind in Berlin groß geworden. Und für uns war natürlich dann immer wichtig, ja, möglichst viel selber zu machen. Fing schon in der Schule an, erste Klasse allein zur Schule und dann nach der Schule alleine nach Hause, bis irgendwann abends die Mutti von der Arbeit kam, mussten wir immer viel machen. Und so war eigentlich dann auch so ein bisschen der Drill, nicht nur selbstständig zu Hause mal Fugen ziehen, aufräumen, Geschirrspüle ausräumen, sondern war einfach auch so das Handwerkliche da. Mein Vater war nicht im Haus, also ich habe mir ja damals einfach zugetraut, alles zu machen. Die Nachbarmänner haben ein Carport gebaut. Ich selber musste es natürlich dann genauso meiner Mutter recht machen, auch mit dem Carport, weil gab es keinen anderen Mann im Haus. Ja, und so fing dann auch die Idee zumindest zur Handwerkerliebe an.
Und Schule, die du besucht hast, war Gymnasium, Realschule oder?
Genau, also Realschule, also damals Berliner Umland, also war Gymnasium eine Option. Schule war ich nicht der Beste, also für mich war immer eigentlich wichtig, nach der Schule möglichst effektiv dann arbeiten. Und ja, siebte Klasse hatte ich dann halt auch einen Schulunfall, da habe ich mich an der Hand, an der Kreissäge verletzt schwer, bin ins Krankenhaus gekommen und kam so eigentlich auch zu dem Thema Computer dann, wo für mich eigentlich dann, man kann sagen, das Leben beginnen oder die heutigen Wurzeln mit sind, zwischen Computer und Handwerk das zu vereinen und damit ja ein großes Unternehmen aufzubauen, was damals niemals geplant war, sondern für mich war einfach wichtig, was zu machen, was Spaß macht.
Wie ging es los? Du hast aus der Schule heraus denn quasi gegründet.
Genau.
Gab es da so einen Moment, so einen Anstoß?
Ja, das war damals ein Wettbewerb der Sparkasse. Wer baut die schönste Webseite mit? Und durch den Unfall im Schulunterricht mit der Kreissäge kam ich ins Krankenhaus. Der Doktor hat gesagt, Hand amputieren kommt jetzt nicht in Frage. Wir operieren ihn so lange, bis die Hand wieder dran ist. Und hat auch alles ganz gut geklappt. Aber auf jeden Fall war ziemlich langweilig im Krankenhaus, mehrere Wochen. Und der Doktor hat dann...
So schlimm war die Verletzung.
Ja, war sehr heftig. Also bin ein halbes Jahr ausgefallen. Kreissägeunfall ist nicht ohne gewesen. Mhm. Und vor allen Dingen, der Doktor hat sich viel, viel Mühe gegeben, hat alles wieder hinbekommen und hat mir dann einen Computer mitgebracht ins Krankenhaus. Und da habe ich programmieren gelernt. Der war einfach lustig drauf. Der wollte, dass ich mich dann nicht langweile, dass ich weiterkomme. Und was für ein guter Zufall, wie ich dann wieder in die Schule zurückkam. Klar, Noten waren nicht gut. War ja lange nicht da, hatte kaum Lieblingsfächer, also Mathe war sehr gut, alles andere war, ging. Sport, wo ich eigentlich Sport liebe, war nicht ausreichend. Ja, und dann habe ich der Lehrerin einen Schnipsel abgegeben, 1998, carporte.de, weil wir sollten eine Webseite bauen. Und alle bauen sie auf einer Diskette und geben sie ihre Diskette ab und denken, die haben die beste Webseite programmiert. Und dabei ging es ja um eine Webseite und ich habe gesagt, nee, ich bin der Beste. Die Lehrerin hat es erstmal nicht so gesehen. Die hat auch tatsächlich eine 6 gegeben dafür. Und dann bin ich zum Direktor gegangen und auch zu dem Sparkassenwettbewerb und habe mir erst einen Platz gemacht, weil tatsächlich die Aufgabe war ja, die Webseite zu bauen. Und ich hatte als einzigster aus der Schulklasse die Webseite online verfügbar, live. Ging langsam mit zum Modem, hat noch ein bisschen gepiept und alles, aber wir konnten es dann machen.
Die hast du selber im Krankenhaus gebaut?
Genau.
Quasi. Hast
ja nee, alles, in der Schule dann.
In der Schule ja, dann, genau. Aber hast ja alles selber beigebracht? Genau. Also die ersten Webseiten hast du alleine gebaut?
Genau, richtig. HTML-Code geschrieben und daraus ging es dann.
Und parallel wurdest du aber beauftragt, Carports zu bauen. Das hat sich, oder?
Zu Hause. Also zu Hause hatte ich quasi in der Zeit, deswegen habe ich mich an die Kreissäge auch überhaupt getraut, einen Carport gebaut für meine Mutter. Die Nachbarn hatten alle coole Carports gehabt. Also cool, also aus meiner heutigen Sicht. Carports, so wie man sie im Baumarkt bekommt, aber da ist ja Luft nach oben. Das habe ich dann halt nachgebaut und fand es einfach cool, wie man aus ein bisschen Holz ein Produkt schaffen kann, was doch sehr, sehr viel Geld auch woanders gekostet hat. Also ein Zimmerer war damals für uns überhaupt nicht vorstellbar.
Ja, Moment, du hattest ja kein Auto, kein LKW, du warst irgendwie 15, 16. Wie muss ich mir einen Carportbau da vorstellen?
Am Computer eine Sägeliste gemacht, ein paar Balken bestellt, das Sägewerk angerufen und gesagt, die und die Balken brauche ich. Die sind dann zu Hause angekommen, auf Länge gesägt und den Nachbarsmännern quasi gezeigt, wie es geht.
Okay, und dann ist klein Olli quasi mit dem Fahrrad oder mit dem Moped durchs Dorf gefahren?
Beim ersten Kunden dann ja. Also tatsächlich, das war so cool, dass ja erstmal die Nachbarn alle gefragt haben, wie ich das gemacht habe, ob ich helfen kann. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ein bisschen Taschengeld ist immer ganz gut. War schon immer affin, also Baustoffhandel oder mal, wenn eine Baustellenampel war, habe ich die Chance genutzt, dann die Scheiben sauber zu machen und dafür 2 oder 5 D-Mark damals zu bekommen. War schon immer cool, ein bisschen einen Taler mehr zu haben wie die anderen. Mhm. War einfach so, einfach ein gutes Gefühl, hat sich immer gut angefühlt. Und die Mutti halt ein bisschen zu unterstützen. Und ja, so habe ich es dann Stück für Stück gemacht. Und der erste Kunde im Nachbarort hat auch ein Carport gewollt. Und da bin ich dann, nachdem ich quasi erst mit Fahrrad und am ersten Carport konnte ich mir schon Mofa kaufen.
Okay, und das hast du dann am Anfang alleine gebaut oder hast dir von Anfang an schon ein Team zusammengestellt, also sukzessive?
Beim ersten Kunden, also bei dem ersten richtigen Kunden hatte ich schon einen Mitarbeiter, der hatte dann 5 D-Mark waren es damals bekommen, das war ein bisschen schwierige Geschichte, da habe ich noch nicht ganz so rechnen können, obwohl Mathe eigentlich sehr gut war, aber Unternehmer sein lernt man ja nicht in der Schule, aber ich habe dann halt natürlich aus den Fehlern gelernt, also gerade wenn der Kunde noch Skonto bekommt und du dem Kunden das gleiche berechnest wie der Mitarbeiter dir, aber bei dir noch Skonto abgezogen wird, also beim Unternehmer, war nicht so eine tolle Erfahrung, aber macht man alles mit. Am Ende übers Material habe ich dann alles wieder reingeholt und konnte ich dann halt mit Stolz sagen, mit 15 in der Schule mit einem Mofa hingefahren, nagelneues Mofa, damals irgendwie 1000 D-Mark gekostet und gleich in der ersten Woche aus Neid Spiegel abgebrochen, Blinker abgebrochen, Sitze aufgeschlitzt. Da habe ich gedacht, oh Mann, jetzt musst du erst recht Feuer geben. Also nächster Auftrag her.
Okay, und dann hat die Webseite aber auch einen Teil dazu beigetragen. Also es ging dann relativ schnell, dass sowohl die gute Arbeit in Kombination mit quasi dieser Webseite Aufträge, Kunden generiert hat. Und dann wurde das Thema immer größer. Du warst aber weiterhin Schüler.
Genau.
Aber auf einmal stehst du dann da und hast 5, 7, 10 Carports pro Monat. Dann musst du also anfangen, Teams aufzubauen, Werkzeug zu kaufen. Und alles wächst, wächst, wächst.
Ja, total verrückt. Also in der Schule hatte ich ja dann die 200 D-Mark Startgeld bekommen. Das Jugendgirokonto gibt es bis heute noch. Ist auch taktisch echt ein cleverer Trick.
Von der Sparkasse.
Von der Sparkasse, ja. Ist tatsächlich heute auch noch ein Geschäftskonto mit, weil es ja von Anfang an ist. Also gutes Marketing haben die schon verfolgt. Also über Generationen, also langfristig gedacht, binden die natürlich darüber auch Kunden. Ja, und dann habe ich die erste Webseite mitgebaut. Die war online. Und jeder, der da angerufen hat, ich habe tatsächlich die Nummer von meiner Mutti draufgeschrieben. Ich habe dann abends auf dem Hochbett geschlafen und wenn die Kunden angerufen haben, dann ist meine Mutti ans Telefon und hat gesagt, nee, Carports macht mein Sohn auf gar keinen Fall. Das hat er nur für mich gemacht. Und immer, wenn ich rangegangen bin, ja, wo wohnen Sie? In Bremen, gar kein Problem, komme ich vorbei. München und Bremen waren dann die ersten Aufträge. Ja, und dann sind wir mit dem roten Seat Marbella. Von dem ersten Mitarbeiter sind wir im roten Seat Marbella mit Werkzeug aus dem Baumarkt total laienhaft hin, haben dem Kunden vorher die Zeichnung geschickt, wie es aussehen könnte, hab Material bestellt. Der Kunde musste gleich bezahlen, weil ein Kapital gleich null. Also da war man froh, wenn man hinterher dann quasi für seine gute Arbeit entlohnt wurde und das Geld dann halt auch mitnehmen konnte. Und irgendwann stand dann das Finanzamt da und meinte, wir hätten Gewerbe. Und meine Mutter sagt, nein, das ist kein Gewerbe. Das ist mein Sohn, ja, keine 18 Jahre. Und da sagte ich, ja, okay, dann gehst du mal zu der Frau hin, ziemlich selbstbewusst ins Gewerbeamt gegangen. Und dann sagte sie, ich möchte meinen Vater oder Mutter mitbringen. Gut, Vater war ja nicht da. Und dann habe ich tatsächlich auf der Gewerbeanmeldung, ja, die Unterschrift gefälscht von meiner Mutti. Hauptsache, ist alles in Ordnung. Kurze Zeit später kam dann sowas wie Steuernummer vom Finanzamt und meine Mutter hat gedacht, das gibt's auch wohl gar nicht. Und schon war meine Mutter quasi dann ja Bürger für mich. Sie war verantwortlich für meinen Unfug. Und der Unfug, ja, der war nicht wirklich gering. Also ohne Führerschein dann mal schnell über Nacht das Auto ausgeborgt, um Baustellen zu beräumen. Also nicht wirklich empfehlenswert aus heutiger Sicht. Also viele Sorgen habe ich meiner Mutti bereitet und umso mehr habe ich ihr zum Glück dann auch in den letzten Jahren gegeben, was für mich auch sehr, sehr wertvolle Erkenntnis im Leben war. Ja. Immer Mensch bleiben.
Ja, ich glaube, das hast du ziemlich ordentlich hinbekommen, würde ich auch sagen, von außen betrachtet. Erste Mitarbeiterin, ich meine, Bewerbungsgespräche, du hast irgendwie im Kinderzimmer gewohnt. Wie muss ich mir sowas vorstellen?
Na, ich brauchte dann dringend eine Mitarbeiterin, weil ich hatte ja Schule. Meine Mutter wollte unbedingt, dass ich eine Ausbildung mache, habe ich tatsächlich dann auch im Medienbereich gemacht. Und die erste Mitarbeiterin musste eingestellt werden, weil ich hatte einfach für Buchhaltung, für Angebote, Kundenpflege, also alles, was so angefallen ist. Im Büro brauchte ich halt jemand. Und tatsächlich bin ich zum Arbeitsamt gegangen, habe eine Stelle ausgeschrieben. Die hat mich nicht wirklich für voll genommen. Ich habe gesagt, das mache ich dann für meine Eltern alles und die brauchen Unterstützung. Die Stelle ging online, hat nicht lange gedauert, einen Tag. Und dann hat eine Mitarbeiterin damals aus Bruchmühle bei mir angerufen und gesagt, ja, würde sich ganz gern bewerben, hat Erfahrungen im Möbelhaus, Auftragsmanagement, Reklamationen, mit Kunden umgehen, Rechnung schreiben. Alles, was ein kleines Start-up-Büro braucht, konnte sie. Und ich dachte, wow, endlich eine Frau, die bei mir alles kann dann. Ja, und so war es dann tatsächlich auch. Hab der Mitarbeiterin gesagt, wir treffen uns sofort, hab hohes Interesse. Und da sagte sie kommt sofort vorbei. Und dann sage ich, oh, bei uns wird gerade das Büro renoviert. Das war mein Kinderzimmer, da wurde nichts renoviert. Das waren einfach keine Büroräume da. Aber ich habe ihr angeboten, ich komme heute Abend bei Ihnen vorbei. Bin mit Mofa vorgefahren und dann hat ihr Vorstellungsgespräch am Küchentisch stattgefunden.
Krass. Und die, wo hat die denn gearbeitet? Ich hoffe nicht im Kinderzimmer.
Also erst so die ersten Wochen musste sie tatsächlich zu Hause arbeiten. Nee, im Kinderzimmer habe ich sie nicht reingelassen, weil war nur Platz auf dem Hochbett, wo der Computer dann stand. Das war so ein rein Mittelhaus, das wäre nicht so clever gewesen. Hab ihr erzählt, sie muss von zu Hause arbeiten, weil unsere Büroräume gemacht werden. Und in Wirklichkeit, ich hatte ja noch keine. Und irgendwie habe ich dann in so einer Bahnhofsstraße, halt diese kleine Bürobaracken, da waren so 50 Quadratmeter Büros, mit einem Schaufenster, Couch reingestellt, Schreibtisch reingestellt. Ja, und dann habe ich die Chance genutzt, sie dort dann arbeiten zu lassen. Lager, Büro und mein Schlafzimmer zugleich. Schlafzimmer zugleich, weil, ja, war ja ein Fulltime-Job. Ja. Also rund um die Uhr in dem Büro gearbeitet, abends auf Baustellen gefahren.
Und dann hast du das Ganze ja, glaube ich, extrem stark ausgebaut.
Genau.
Es war so auch in der Wahrnehmung die Zeit, wo ich so langsam ins Umland gezogen bin, wo wir uns auch kennengelernt haben. Das muss unmittelbar davor passiert sein. Und dann gab es ja auch den ersten unternehmerischen Rückschlag.
Ja.
Wie viele Leute wart ihr damals und was passiert? Warum?
Ja, wir sind sehr, sehr schnell, also dann auf 60 Leute angestiegen. Mehrere Millionen Euro Umsatz dann auch schon. Aus Umsatz wurde dann mal schnell auch Umsatzmillionär genannt, so in Bildzeitungen und so. Habe ich innerlich natürlich einen Wahnsinnsdruck verspürt, auch immer mehr zu liefern.
Ich wollte gerade sagen, du warst damals in den Medien auch, ne?
Ja, also die Medien haben
mich da... Vorzeigeunternehmer.
Ja, Vorzeigeunternehmer, für also Gründer-Champion und auch. War sehr, sehr gut. Unternehmerisch aus heutiger Sicht. Zum Glück damals alles in jungen Jahren, wo man halt auch nicht viel verlieren kann. Man kann ja wirklich nur gewinnen. Ich meine, wenn ich in dem heutigen Alter irgendeinen Rückschlag erlebe, das wäre schon heftig, das geht gar nicht. Aber so im jungen Alter, da kannst du ja nicht viel verlieren. Und deswegen war es eine sehr gute Lehre. Vor allen Dingen fürs Leben war es eine gute Lehre. Man weiß, also heute habe ich eben so viel daraus mitgenommen, bin bis heute, hält es an, einfach die Erfahrung, die man gemacht hat, dass man an gewissen Punkten vorsichtig ist, an gewissen Punkten misstrauisch ist, dass man mit Menschen halt auch nicht spielen kann, dass Menschen immer auf Augenhöhe betrachtet werden wollen und dass man mit ihnen vernünftig umgeht. Und wenn Probleme entstehen, wie in einer Ehe, wie in einer Geschäftsbeziehung, dass man immer den Ansatz verfolgt, lösungsorientiert ranzugehen und niemals, ja, ich habe recht oder so. Und das waren halt, ja gut, keine Unternehmerausbildung, keine Vorbilder in dem Sinne gehabt. Da habe ich immer gedacht, was ich jetzt will, mache ich jetzt. Und das ist natürlich kein einfacher Weg immer dann gewesen.
Schnell hochgeflogen und auch tief gefallen. Ich würde auch sagen, das macht am Anfang der Karriere ganz viel Sinn, weil diese Spuren, diese Narben, die verschwinden auch nicht, sondern das nimmt man eigentlich mit. Genau, und dann darf man auch nicht vergessen, du kommst aus dem Umland von Berlin, also vom Dorf. Das macht ja etwas mit einem und das ja, glaube ich, auch bis heute. Also ist ja, ich wohne ja selber in der Ecke da draußen. Die Story kennt eigentlich fast jeder, weil die auch medial so präsent war. Und wenn du sagst 60 Mitarbeiter, dann hängen ja auch Lieferanten mit dran, Subunternehmer, die ganze Kette. Und wenn da was schief geht, dann sind auf einmal 150 Leute sauer auf dich.
Ja.
Und wenn du in derselben Branche bleibst, ist es ja auch schwierig, diese Geschäftsbeziehung wieder aufzubauen, weil die Erfahrung halt nicht gut war. Wie hast du das weggesteckt? Also es war einmal komplett pleite oder habt ihr restrukturiert?
War tatsächlich eine komplette Insolvenz. Mhm. Und aus der Insolvenz dann habe ich quasi neu gegründet und das dann so aufgebaut mit dem ganzen Wissen, was ich ja, die Fehler sind ja hausgemacht gewesen. Das waren ja keine Fremdfehler, sondern ich habe halt eigene Fehler gemacht und habe mit den Fehlern dann quasi gesagt, so darf es nie wieder passieren. Und toi, toi, toi. Also man hat ja in seiner Unternehmerlaufbahn dann immer wieder mal so ein paar Punkte, wo man denkt, geht das in die richtige Richtung oder was machst du da? Und da ist halt immer dann das Wichtige, ja, immer proaktiv gleich auf die Lösung zugehen. Also gar nicht so verstecken und sehr viel Transparenz. Also das hilft auch. Also transparent, dass man nicht alles alleine schultern muss. Also ja. Die Schultern von so einem Unternehmer, die sind also bei mir zumindest nicht so breit wie bei manchen Männermodels, die dann fürs Fitnessstudio irgendwo da posen. Und ja, diese Last halt natürlich auch verteilen. Und da habe ich frühzeitig erkannt, dass man alleine gar nicht stark sein muss, sondern halt sich da im Unternehmen ein Team aufbaut. Wichtig für mich war halt, dass ich nichts direkt am Unternehmen teile, sondern beteilige im Sinne zum Beispiel Gewinnbeteiligung. Genau. Oder auch Mitarbeitermotivation oder dann eben auch einen Bonus in Aussicht stellen oder Beteiligung zum Beispiel am Erfolg, wenn jemand besonders viel verkauft. Das war für mich viel, viel wichtiger wie am Unternehmen. Und mit dieser Erkenntnis habe ich tatsächlich, also sehr bin ich von Anfang an transparent umgegangen und das hat mich dann auch wirklich weitergeführt und sehr geprägt.
Ich wollte gerade sagen, ihr sitzt ja auch sehr familiär. Also glaube ich, hast du ja nach 20 Jahren noch teilweise noch dieselben Mitarbeiter. Also die besagte Mitarbeiterin, mit der du gestartet bist, die ist noch heute da.
Genau.
Und ihr sitzt ja, glaube ich, auch wirklich mit der Firma in einem Haus, alle sehr eng zusammen, kommuniziert sehr, sehr viel. Aber wie ist denn die Firma heute? Also Carporte war ja ein Thema damals. Ich glaube, davon seid ihr ja inzwischen auch, da habt ihr einen relativ großen Sprung auch gemacht, eine Evolution. Das, was man heute an Produkten bei euch sieht, das hat ja wenig zu tun mit dem Baumarkt-Carport. Das ist ja ein Designobjekt eigentlich. Ja. Wie habt ihr euch da entwickelt? Wie seid ihr da hingekommen?
Also für mich war schon immer wichtig, besser zu sein wie die anderen. Also ein Zimmerer, der ein Carport baut, das gibt es, glaube ich, in jedem Ort. Mhm. Und ich habe dann sehr, sehr frühzeitig erkannt, dass ich das verknüpfen muss mit Solarenergie. Also auf die Idee bin ich eigentlich eher gekommen, weil ich es einfach besonders haben wollte. Ich wollte einen Mehrwert schaffen, also das Thema, jemand, der ein Holz-Carport kauft, der legt ja schon Wert auf Nachhaltigkeit. Damals war es dann sowas wie Bäume pflanzen und so. Und ich habe überlegt, wie kannst du das Thema noch weiter ausrollen? Und es war auch schon zu der Zeit damals das Thema Solar immer mehr gekommen. Elektromobilität war zum Glück noch ein bisschen weg. Mhm. Aber ich habe selbst für mich damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, war auch eins der ersten, so ein Renault, so ein Twizy hieß das damals, erkannt, Elektroautos werden kommen. Also egal wann und wie. Und das war natürlich dann auch eins meiner größten Sprungbretter. Also, dass man dann halt das auch weiterentwickelt hat. Und das Thema Solar-Carport und später dann Solar-Terrasse. Heute sind es dann Solarfassaden, Solarzäune, Balkon, also Solargeländer für Balkonanlagen. Also verschiedenste Mittel, Reithallen mit Solarfassaden. Da gibt es wirklich ein großes Spektrum, Solarboote. Also sehr, sehr viele Bereiche, die wir abdecken. Ja, das Nachhaltige mit dem Traditionellen verbinden hat mich dann quasi erfolgreich gemacht.
Ihr habt es sehr früh, ich hätte es aus dem Kopf gesagt, 2011, 2012 seid ihr schon auf dieses Thema aufgesprungen, denn glaube ich auch teilweise als Refinanzierungsmodell, weil ihr die Solarerträge mit dem Kaufpreis des Carports auch finanziert habt und Co. Also auch das Produkt ja teilweise nahezu zu null anbieten konnte, ne? Wo er gesagt hat, nach 11 Jahren ist das Carport abbezahlt, das kostet dich eigentlich nichts und ist trotzdem sehr stylisch und sehr schön. Das habt ihr sehr, sehr ordentlich gemacht. Manche verwechseln Photovoltaik, Solar. Wo ist denn da der Unterschied? Ne? Kannst du das vielleicht mal ganz kurz erklären, dass das einmal ein für alle Mal geklärt ist?
Ja, Solar ist ja so der Oberbegriff, gerade zum Beispiel Warmwasser, die Solarthermie, da kommt ja auch das, da ist ja auch das Wort Solar drin. Das ist halt Warmwasser, das sind die Warmwasserkollektoren, die man oben aufs Haus macht.
Diese schwarzen Schläuche quasi.
Genau. Damit kann man ja zum Beispiel dann auch seinen Pufferspeicher machen. Heute ist es eher so die Wärmepumpe, um natürlich dann auch sein Haus nachhaltig zu versorgen. Also nicht eben weg von Gas oder von Öl hin zur Wärmepumpe. Und der Strom muss produziert werden. Genauso wie für die Elektroautos oder für ein Wasserbett, für die ganzen Stromverbraucher im Haus, alles, was man so hat. Und da zählt ja nicht nur der Fernseher zu, das sind ja auch die ganzen Standby-Verbraucher. Und dafür gibt es dann halt Photovoltaik. Und die Photovoltaik erzeugt den Strom. Und alles, was erzeugt wird, wird ja nicht, wie man es klassisch wahrnimmt, immer verkauft. Mhm. Das war früher so. Tatsächlich haben wir dann auch die Carports oder Solarterrassen darüber amortisiert. Heute ist es ja eher so, dass man den Strom überwiegend so viel wie möglich selber nutzt. Ja. Alles, was man nicht direkt verbraucht, speichert man die Energie. Und dann haben wir auch eine intelligente App, die quasi dann die überschüssige Energie, wenn der Speicher voll ist und auch alles verbraucht ist, dass dann die Energie zum Beispiel ins Elektroauto geht und dann das Auto für 0 Euro aufgetankt wird. Und viele Autos mit hoher Reichweite können so kostenfrei fahren.
Nur für mich, dieses Gap entsteht quasi dabei, du beziehst ja selber Strom aktuell roundabout 30, 35 Cent pro Kilowattstunde.
Genau.
Den Strom, den du selber mit Photovoltaik produzierst, kannst du einspeisen, bekommst irgendwas zwischen 4, 5 und 6.
Ja.
Das ist also ein ganz großer Unterschied zwischen Bezugspreis und Abgabepreis.
Genau.
Und deswegen versucht man so viel wie möglich selber zu verbrauchen. Und wenn du mit Waschmaschine, Trockner und Co. durch bist, oder mit der normalen Hauselektrik, dann eröffnet eigentlich das Auto die zusätzliche Idee eines Speichers, weil das hat ja eine sehr große Batterie. Also du versuchst bis zum Schluss selbst zu verbrauchen, bevor du für wenig einspeist.
Ganz
das ist
genau.
die Idee.
Genau.
Und da seid ihr jetzt auch eigene App und so. Also ihr guckt euch das auch unter dem ganzen Nachhaltigkeitsgesichtspunkt an.
Genau.
Es kann also sein, dass jemand mit einem Carport-Wunsch vorne durch die Tür reinkommt und ihm zum Schluss den Carport und das Haus belegt, die Batterie in den Keller reinstellt und ihm auch noch eine App gibt und auch Strom ins Auto oder zusätzlich ins Stromnetz einspeist.
Genau.
Das ist das komplette
Richtig.
Paket bei euch.
Genau, die App managt quasi die gesamten Verbraucher im Haus, die schaut, wo kann der Strom verbraucht werden, effektiv verbraucht werden. Gibt auch eine Möglichkeit, ja, da sind wir angebunden an die Börse, an die Leipziger Strombörse, dass halt die günstige Energie so gemanagt wird, wenn zum Beispiel nachts der Strom sehr günstig ist, gibt auch Minusstrompreise, dass dann der Speicher zum Beispiel dadurch aufgeladen wird, wenn schon die Batterie leer ist, weil die abends halt zum Kochen benutzt wurde für andere, dann wird nachts der Strom für 0 Cent in den Speicher genommen, sodass es dann halt auch weitergeht.
Da macht ihr aber dann das Energiemanagement für den Kunden. Also ihr seid der Energiekäufer.
Genau. Also wir kaufen nicht für den Kunden die Energie, aber wir stellen die Schnittstellen dafür her,
okay.
sodass das Gesamtsystem miteinander kompatibel ist. Das heißt, es läuft dann auch über unsere eigene App, also die Schnittstellen.
Mhm.
Und wir haben da jetzt nicht quasi das Rad neu erfunden, weil die Strombörse, da muss man wirklich im ganz großen Bereich rangehen. Also das wird dann eben über große Anbieter mit gemanagt. Und wir haben die Schnittstellen so, dass es effektiv gesteuert wird und dass im Idealfall das Auto wirklich für 0 Euro durch Deutschland fahren kann.
Das Grundprodukt sind immer noch Carports, Terrassenüberdachungen, also alles, wo man irgendwie Verschattung auch herstellen muss oder was sehr gut in der Sonne quasi steht. Könnte auch eine Poolabdeckung sein zum Beispiel, wenn man sowas irgendwie bauen kann. Was kostet sowas in etwa bei euch? Also von welcher Price Range reden wir hier? Was ist so der günstigste Carport und was ist so der teuerste Carport, der dir einfällt?
Also unsere erfolgreichsten Produkte sind die Solarterrassen, weil wir da das Wohnzimmer im Garten mitschaffen. Da haben wir einen Mehrwert, da grillt die Familie drunter, da können die Gartenmöbel stehen bleiben. Wir spenden Schatten, also gerade wenn eine Familie drunter sitzt, hat sie nicht mehr die brütende Hitze.
Mhm.
Und wir liegen im Regelfall immer so bei den Terrassen zum Beispiel zwischen 10.000 und 30.000 Euro. Das ist so die Hauptrange. Eine größere Terrasse kostet mal 30.000, dann kann auch noch ein Stromspeicher mit 5.000 Euro hinzukommen, je nach Größe, was man dann auch ganz konkret möchte. Und bei den Carports ist eigentlich, sagt man immer so pro Stellplatz etwa so 15.000 Euro in einer einfachen Variante. Dann gibt es Alu, dann gibt es Stromspeicher hinzu, dann gibt es Geräteräume, Seitenwände. Man kann es natürlich nach oben aufblasen. Der durchschnittliche Kunde lässt, also die meisten Projekte liegen bei uns so um 25.000 Euro und nach oben hin, sage ich mal, ist offen. Also eine Rheinanlage für BMW in Paris, wenn wir sowas bauen, oder auch Audi haben wir mit bei, Deutsche Bahn, also auch Großkunden.
Gewerbekunden, ganz klassisch.
Gewerbekunden hier in Berlin, auch Schindler, die haben großes Solarcarport von uns als Rheinanlage, um auch einen Imagegewinn natürlich zu haben, um den Mitarbeitern kostenfreies Laden zu ermöglichen, den Kunden auch eine Möglichkeit, dass sie eben keine Scheiben kratzen müssen, wenn sie nach dem Einkauf nur nach einer Besprechung rauskommen. Und da liegt man dann schon auch 100, 200, 500.000 Euro.
Okay, aber auch im Privatkundenbereich, da gibt es Kunden, die reißen die 100.000 Euro nach oben, weil sie einfach sagen, ich habe hier ein sehr schönes Grundstück, habe eine Villa darauf stehen, ich möchte es einfach super schön haben. Ich kann mich aus dem Kopf erinnern, das letzte Angebot von euch, da ihr habt ja sogar LED-Leisten in den Pfosten drin und sowas. Also wirklich auch Dinge, die man nirgendwo anders sieht.
Genau.
Dazu kommt, dass eure Module auch sehr schön sind, auch die Verschattung in den Modulen, ja, ist ja Teil des Moduls, die Verschattung teilweise bei euch. Und ich glaube, das war ja auch zum Schluss der Grund, du bist ja, für mich ist ja so jemand wie du purer Mittelstand, also Mittelstands-Pureplay. Und jetzt kann man sich ja immer überlegen, geht man ins Ausland, wo Strom günstiger ist, wo die Steuern vielleicht auch anders strukturiert sind oder nicht. Aber ich glaube, ihr habt ja in den letzten Jahren einen relativ großen Move gemacht und habt ja sogar in Erfurt dazu gekauft. Erzähl mal, wie das dazu gekommen ist und was die Idee dahinter ist.
Ja, nachdem ich mich eigentlich wieder richtig aufgerappelt habe und auch gemerkt habe, wie gut das Produkt eigentlich funktioniert, wie gut es ankommt. Und da habe ich eigentlich unseren Alleinstellungsmerkmal erst richtig wahrgenommen und erkannt. Die Solarbranche hat schon ganz schön gestrauchelt, also sind viele Firmen halt auch wirklich in Schwierigkeiten gekommen und das war auch nicht nur einmal, das war auch zweimal. Und da habe ich immer halt unseren Vorteil, dass wir ein System anbieten, individuell produziert auf die Kundenwünsche. Also das heißt, egal ob das eine Ecke war, ob das ein Erker, ein Wintergarten war mit Schiebeelemente, Heizstrahler, mit Rotten, mit Raffstores, mit Jalousien. Also all diese Punkte decken wir komplett ab. Geräteraum, Seitenwände, also ob Alu, Stahl, Holz, Bambus, alles Carbon, alles geht. Und in der Richtung haben wir uns dann so drauf spezialisiert. Und in Erfurt hatte ich dann den die Chance, mal meinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Ich wollte immer eine Solarfabrik haben. Mhm. War sehr, sehr unrealistisch, weil das Know-how, was du da brauchst, um Solarmodule zu produzieren, ist immens. Also das kann ich auch heute sagen, also ja, ich habe es ja vor vielen Jahren gekauft, also was ich sehe, was die Mitarbeiter leisten, also vom Know-how her auch leisten, also was die da reinstecken, das ist nicht wie ein Kuchenbacken, das ist echt Hochleistung, Ingenieursleistung.
Und also bis zu dem Zeitpunkt des Fabrikkaufes habt ihr alle Module extern gekauft, der hatte damit nichts zu tun,
ja.
Ob die jetzt quasi von Quant BMW kommen ganz oder genau. Aus China kommen oder genau. Ihr hattet ja auch sehr gute Vertriebspartnerschaften, ja. Kann ich mich erinnern, ihr habt immer sehr stylisch auch eingekauft, bis zu dem Zeitpunkt wart ihr auf die Lieferanten angewiesen und dann hat sich in Erfurt die Chance aufgetan, diese Fabrik zu kaufen. Mit der hast du das gesamte Know-how dazu gekauft, Solar selber herzustellen.
Genau. Also unser größtes Problem war die Abhängigkeit tatsächlich bei Lieferanten. Das war immer sehr, sehr strauchelnd. Also in dem Fall, ich hatte natürlich da auch jemand Gutes kennengelernt, auch ein gutes Vorbild für mich. Allerdings war das eben, ich wusste nie, wie lange glaubt er an sein Baby, wie lange wird die Fabrik oder seine Fabrik in dem Fall dann wirklich aufrechterhalten, was machen die? Und ich hatte wirklich Panik bekommen. Ich habe viele Mitarbeiter, waren über 100, hatte ich Angst gehabt, wenn da irgendjemand anders ein Unternehmen zumacht, ein Zulieferer von mir, dann stehe ich da mit meinen Leuten und ich kann nichts mehr machen. Von einem auf den anderen Tag. Und da habe ich dann gesagt, jetzt ergreife ich die Chance und ich weiß ja, was ich verkaufe. Ich sehe meine eigenen Verkaufszahlen. Ich sehe, was ich machen könnte, wenn ich mir Mühe gebe, also wie ich das skalieren kann. Und da habe ich dann die Chance genommen und gesagt, okay, in Erfurt habe ich einfach wirklich eine wahnsinnige Chance gesehen für mich. Eine Nacht drüber geschlafen und dann gesagt, okay, das Ding machst du. War zum Glück sehr, also wesentlich jünger und habe für mich den Vorteil gehabt, dass ich einfach gesagt habe, ich mache das jetzt. Aber die Frage habe ich mir schon gestellt, bin ich wirklich besser wie ein ganzer Tisch voller Manager mit Krawatte, mit Jackett? Bin ich so viel besser als junger Typ, ein offenes Hemd, kein Jackett, keine ordentliche Klamotten, also einfach dahin gefahren? Bin ich so viel besser wie die anderen, die Millionen versenkt haben? Schaffe ich die Kurve zu kriegen, weil Millionen hatte ich nicht zur Verfügung, um dann da wirklich weiterzumachen. Und deswegen habe ich den Mitarbeitern gleich im Speed-Dating gesagt, ich brauche wirklich hier Leistung und ich brauche nur die Guten, die wirklich was können. Ja, und dann habe ich so eine Speed-Dating-Runde gemacht, habe die Mitarbeiter gefragt, was ist eure Aufgabe hier, jeden Einzelnen, und habe tatsächlich nach dem Bauchgefühl entschieden, ohne großartig zu hinterfragen, keine Lebensläufe, kein Gehalt, ich wollte nichts wissen. Ich wollte wissen für mich, kann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin mich weiterbringen in der Fabrik? Egal, was die vorher gemacht hat. Für mich war nicht relevant, wie gut oder was die vorher gemacht haben, sondern was können die in Zukunft machen. Und da war tatsächlich sehr, sehr viele Mitarbeiter, konnte ich für mein Unternehmen nicht halten, weil wir waren sehr vertriebsstark und ich brauchte natürlich richtig gute Pferde. Und hauptsächlich war es Entwicklung, Produktion, Forschung und halt dann natürlich darauf aufzubauen.
Also du hast eine Fabrik gekauft, ja, mit Grundstück. Wie viele Leute hast du übernommen zum Schluss?
Also wir waren dann um die 45 dort, die ich da übernommen mit habe. Wahnsinn. Und da haben wir natürlich drauf dann aufgebaut auch und ein großes Grundstück, 14.000 Quadratmeter Grundstück. Da spielen auch Rollen wie Winterdienst und da muss ja alles gemanagt werden. Man kann ja nicht sich so eine Fabrik machen, da müssen auch Rolltore gewartet werden, da müssen TÜV-Abnahmen gemacht werden, da gibt es einen Betriebsarzt. All Themen, die ich als kleine Firma, also auch schon mit vielen Mitarbeitern, gar nicht hatte. In meinem Büro gab es keine
hochmodernen Halle.
Ja. Mit Roboter, mit allem drum und dran.
Mit Roboter.
Mit Glaswaschanlage, mit wirklich Laderampen, mehrere, wo die LKWs ranfahren, wo ich denke, also eigentlich ist es echt zu viel für mich. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich weiß ja, ein paar Module verkaufe ich. Und dann habe ich halt darüber das aufgemacht.
Diese Fabrik macht nur Module, die hat mit Holz gar nichts zu tun.
Damals war es nur Modulfabrik, ja. Und irgendwann habe ich natürlich gesehen, Mensch, okay, jede Flächen vermietet, weil für mich war das Ding wirklich zu groß.
Ja.
Und da habe ich dann gesagt, okay, ich habe so viele andere Ideen, Produkte, Online-Shop. Wir haben einen Online-Shop, easycarport.de, da verkaufen wir die Carports ohne Solar, also günstiger auch ohne Solar, auch ein leicht einfaches Level, kann man online bestellen, super easy.
Aber schon besser als ein Baumarktprodukt. Das ist deutlich immer noch von besser. Der Preisrange auch, liegt es höher, aber ist auch qualitativ was anderes.
Ja, so in der Range so 3.000 bis 10.000 Euro, da wo wir im Premium-Bereich gar nicht mitkommen können. Mhm. Aber das ist dann halt für die Bauherren, die sagen, okay, junge Familie, neues Haus gebaut, Paletten, die laufen dann ein, zwei Jahre noch auf Paletten rein. Aber irgendwann sagt die Frau, Mensch, Einkäufe unterm Carport ausladen, wäre cooler. Scheiben kratzen will man nicht mehr. Mhm. Und dafür haben wir dann halt ein Online-Produkt entwickelt, um halt auch die Leute, die wir übers Marketing gewonnen haben, so ein bisschen ja wieder fürs Unternehmen zu begeistern und dann halt nicht das Geld in die Tonne geschmissen zu haben, sondern dass wir den Leuten noch einen Mehrwert bieten und für uns natürlich auch.
Das heißt aber, wenn heute ein Carport beim Kunden aufgebaut wird, muss das ja irgendwo im Regelfall zentral geladen werden oder verladen werden und kommt zum Kunden. Das passiert heute zum großen Teil aus dieser Fabrik heraus. Also da wird produziert.
Genau.
Viele andere Dinge finden ja vorher am Rechner statt.
Ja.
Kaufen denn Leute, also das ist ja gerade so Easy Carport, kaufen denn Leute abends vorm Rechner einfach mal ein Carport für 812.000 Euro? Also ich stelle mir das ja relativ beratungsintensiv vor. Da tauchen ja Fragen auf, wie baue ich eine Baugenehmigung? In welcher Höhe darf ich bauen und Co.? Also ihr habt wirklich auch das Carport-Shoppen, das habt ihr legitimiert. Das funktioniert. Ihr verkauft, ohne mit dem Kunden zu sprechen, standardisiert Carports, verschickt die, der Kunde baut die selber auf teilweise. Das ist heute ein relevanter Teil des Geschäftes.
Ja, also vor über 15 Jahren hatte ich die Idee, quasi so einen Online-Shop zu bauen, 250.000 Euro in die Hand genommen und alle Mitarbeiter sagten zu mir, Olli, du bist verrückt, gib uns lieber das Geld. Ich sagte, nee, ich investiere das ins Unternehmen, in den Online-Shop. Damals war so wirklich mein Traumbild, also ein Idealbild. Ich stehe morgens auf, daneben der HP-Drucker und der druckt jeden Morgen die Carport-Bestellungen und Lieferscheine aus und die werden einfach verteilt. Das war eigentlich so mein Idealbild. Das war ein Traum. Aber der Traum ist schnell Wirklichkeit geworden. Also das ist gigantisch. Und dann wurden mehrere hundert Carports so nach den ersten 4-5 Jahren online verkauft. Und dann habe ich gesagt, also wenn 100 Leute bestellen, dann muss ich das einfach noch größer machen. Und ja, heute machen wir über 1000 Carports quasi auch im Online-Shop mit bei. Und die werden dann online bestellt per Amazon Pay bezahlt, per PayPal, Kreditkarte. Aber das größte Vertrauenselement, weil die Leute in Deutschland, wir machen auch international, in Deutschland legt man schon Wert auf Sicherheit, gerade bei so einer Investition. Wir machen es auf Rechnung. Klar, bestellt auch mal Donald Duck, Arnold Schwarzenegger, Angela Merkel, also unsere typischen Kunden, die dann halt in der ersten Prüfung auch auffallen. So eine Bestellung haben wir, wenn der Wettbewerb guckt, wie gut wir sind. Und tatsächlich, wir haben einen 3D-Konfigurator, wir haben jetzt auch eine ganz neue, ein neues Level eingerollt, wo mit QR-Code, wo mit 3D-Brille die Leute zu Hause das alles gleich scannen können, wo die Bauantragsunterlagen kostenfrei für die Kunden mit rauskommen. Also dieses, wir launchen das jetzt diesen Monat, ein ganz neues Level. So wie ich damals vor 15 Jahren investiert habe, habe ich heute mal ein bisschen was auf die Schippe draufgelegt und habe gesagt, jetzt erst richtig, weil Online-Shopping ist normal. Ja. Jetzt geht es einfach darum, das Vertrauen zu gewinnen der Bauherren. Ja, Kauf auf Rechnung und 3D-mäßig zeigen, wie es vorher aussieht. Und das können die Leute alleine. Und die Fragen zum Thema Baugenehmigung machen wir über KI. Das heißt, wir haben ja ganz, ganz viele Fragen, die immer wieder kommen. Geht was am Preis? Wo sind die Bauantragsunterlagen? Ich brauche erstmal Pläne. Wie sieht es mit der Dacheindeckung, Entwässerung aus? Kann ich das selber bauen? Soll ich es lieber bauen lassen? Und tatsächlich haben wir sehr, sehr früh, schon vor über 2 Jahren, im Kundenservice, also WhatsApp, Instagram, Facebook, Kundenchat, also ist alles mit KI gemacht. Mittlerweile werden die Kunden schon aktiv bei uns angerufen mit KI. Heißt einmal Paul, also Paul ist bei uns inbound, Paula ist outbound. Pound, also so, dass wir das auch unterscheiden, dass die Mitarbeiter intern auch wissen, wer ist wer. Ja, und das läuft auch ganz gut, aber es gibt immer echte Mitarbeiter. Schlagwörter wie, ich will mit einem echten Mitarbeiter reden oder ich will mich beschweren. Dafür haben wir ja empathische Mitarbeiter.
Also heißt wirklich, ihr seid so ein richtiger Mittelständler, der auf Zack ist. Ihr habt zwar von dem allgemeinen Aufschwung der Solarbranche partizipiert, aber ihr seid eben kein Enpal.
Nee.
Ihr habt ein richtiges Produkt. Dieses Produkt funktioniert auch, wenn es keine Förderung gibt, weil einfach Leute Lust auf Design haben. Und innerhalb dieses Marktes, ich brauche auch ab und an einen Carport, wenn ich ein Haus baue oder umbaue, da bin ich ja sehr umtriebig. Innerhalb dieses Marktes gibt es jetzt auch keine hunderte Anbieter. Ja. Es gibt viele Leute, die Carports verkaufen, aber einem gewissen Design-Level, da gibt es vielleicht 1, 2, 3. Ne? Und das, was ihr macht in der Kombination, habe ich gar nicht woanders gesehen so. Da habt ihr schon ein klassisches Alleinstellungsmerkmal auch.
Also das Rundum-Sorglos-Paket zeichnet uns schon aus, wirklich vom 3D-Aufmaß vor Ort bei den Kunden mit dem Laser, was auch kostenfrei für alle Kunden ist. Fotovisualisierung, Bauantrag, Statik, Entwässerungsplanung.
Da geht ihr komplett in Vorleistung.
Genau,
das habt ihr so stark automatisiert. Genau. Ich meine, das kostet euch zum Schluss auch 500, 700 Euro wahrscheinlich pro Kunde.
Auf jeden Fall, klar.
Aber das habt ihr so stark automatisiert, dass der Kunde eigentlich auch vom ersten Moment an merkt, wenn ich es ordentlich haben will, dann die machen schon mit Abstand den besten Eindruck. Weil alle anderen Angebote, da steht so drin, Carport circa 6x6 Meter, das ist nicht mein Angebot. Ich habe 5,72x6,10 Meter gesagt.
Genau.
Und dann rufe ich da an und die sagen, ja, wir können nur 6 Meter, 6,10 Meter, können wir nicht. Das könnt ihr jetzt alles.
Genau.
Diese Fabrik lässt euch komplett, wenn der Kunde sagt, ich brauche aber 2x4 Meter große Platten und davon will ich exakt 6 Stück haben, dann baut ihr dem Kunden das so.
Genau, also wir haben auch eine deutsche Zulassung extra machen wollen, aber müssen damals, dass wir alles können. Also wir verglasen über Kopf, egal ob es ein Bahnhof ist, ob es öffentlich ist, ob es privat ist. Also egal, was da passiert, Tage ist völlig, passiert gar nichts. Bei uns springen 6 Leute auf einem Modul rum, da können Autos drüber fahren, das ist so stabil, da kann nichts kommen. Wir geben auch 30 Jahre Garantie plus eben Tagegarantie unendlich, dass da eben nichts passieren kann. Wir sind nicht nur selbst überzeugt, sondern wir haben alles gemacht. Wir haben eine Klimakammer, ein Forschungslabor, wo wir auf alles testen. Also wahnsinnig brutale Tests, auch wenn Abenteuer Lehm oder Galileo bei uns in der Firma sind und uns wirklich herausfordern wollen. Alle Reporter haben bisher aufgegeben, die haben es nicht weitergemacht. Dachsteine haben die drauf fallen lassen aus 3 Meter Höhe. Also wir haben alle Tests bestanden und zusätzlich auch die Zulassung und das zeichnet uns aus. Neben der individuellen Maßanfertigung, wo wir sagen, Maßanfertigung, jeder Wunsch geht, plus das Design, komplett individuell alles machen und das als Voll-Service-Paket, damit wir den Leuten komplett ein Rundum-Sorglos-Paket von der Montage, eigene Elektriker, Umbau der Zähleranlage, alle Bürokratie, also Netzanmeldung, Marktstamm, gibt es so viele Dinge.
Ja, ich weiß, du bist ja auf einmal Produzent von Strom. Das darf man nicht vergessen. Ganz klar. In Deutschland sind es alles große behördliche Vorgänge. Da braucht man schon Unterstützung. Also da bin ich bei dir. Ich habe ja selber, ich überlege gerade, ich habe bei euch, glaube ich, vor 10 oder 12 Jahren unser Terrassendach gekauft. Und es sind ja im Endeffekt auch Solarpaneele, die über Schienen zusammengeführt werden. Und ich muss wirklich sagen, da hat es nicht einmal reingeregnet. Ja, wir reden immer über eine Fläche, die, glaube ich, knapp 50, 60 Quadratmeter hat. Das ist schon alles qualitativ sehr, sehr, sehr ordentlich. Also das kann ich bin ja da sehr kritisch, da kann ich wirklich sagen, das habt ihr auf jeden Fall im Griff.
Ja.
Und da hast du auch keinen, also könntest du ja auch jedes Jahr warten und sowas, das macht man ja alles nicht. Ne? Ich weiß natürlich, man muss die Solarpaneele sauber machen und eine Silikonfuge ist eine Wartungsfuge, dazu kommen ja aber die meisten Leute irgendwie nicht.
Richtig.
Und das musst du ja irgendwie auch abbilden, weil am Ende des Tages sagt der Kunde ja niemals, ja, ich hätte es warten müssen, genau, oder ich hätte es sauber machen müssen, sondern du weißt ganz genau, dann geht er die nächsten 10, 15 Jahre nicht hoch und egal, ob eine Eiche in der Nähe steht oder ein Baum oder da ja, Dreck runterfällt, das muss ja funktionieren.
Richtig.
Ja, das erwartet man halt leider Gottes in der Preiskategorie auch.
Ja.
Wie viele Leute arbeiten heute für das gesamte Unternehmen für dich?
Also bei uns sind wir 140 Leute, bundesweit auch komplett verteilt, auch im Ausland, also Österreich, Schweiz. Und für uns ist auch der Markt, also wir wollen auch weiter skalieren, also machen immer wieder, Spanien ist mit bei, Niederlande ist mit bei, Liechtenstein, gibt es viele, also wir gehen auch sehr, sehr international, Stück für Stück immer vor, nicht zu viel, was für uns nicht so in Frage kommt, jetzt solche warmen Länder, wo man sagt, wo viel Sonne ist, da gehen wir bewusst nicht rein. Also mir ist schon wichtig, dass wir auch so in Europa mitbleiben, hier um, ich sag mal, überall, wo man schnell mal auch was reparieren kann, wenn was gemacht werden muss,
also
wo wir die Wartung
primär
machen können, ja, wo wir halt wirklich sicherstellen können, dass der Kunde am Ende zufrieden ist und sich das dann nicht halt, weil wir einfach nicht den Kunden erreichen können, zu Ärger aufbaut.
Absolut Wahnsinn, finde ich. Also wirklich Weltklasse. Finde ich extrem beeindruckend, das so aufzubauen. Jetzt bist du ja ein bisschen die Haarspitze motivierter Typ. Also du hast ja Bock drauf. Ne? Nach 25 Jahren kann man ja durchaus auch, könnte man ja sagen, ich verkaufe das Unternehmen, weil dafür gibt es mit Sicherheit einen Käufer. Ich glaube, das funktioniert alles ganz gut, was ihr macht. Wie motivierst du dich selber? Also bist du so ein, du hast ja ein paar Niederlagen auch einstecken müssen. Ich kann mir vorstellen, dass es mit 20, 22, so ein Pleite in der Dimension, man bleibt da auch noch auf dem Dorf wohnen. Damit muss man umgehen lernen, mit diesem Stigmata. Hat der Josef Brunner, hatte ich hier vor kurzem sitzen, da hat er gesagt, was es mit ihm gemacht hat, als sein Vater damals quasi pleite gegangen ist, wie das für ihn war. Wie hilfst du dir in solchen Situationen? Also wie, was ist denn, wenn bei dir mal alles nicht rund läuft oder was merkst du selber, was treibt denn dich an? Gibst du Coachings oder besuchst du Seminare oder hast du einfach irgendein Mentor, der dich pusht?
Also ich gucke natürlich schon immer, dass es ja auch erfolgreiche Vorbilder gibt. Ob das ein Reinhold Wirth ist, wo ich dann auch ein Manager-Team von uns mit hinschicke, um sich inspirieren zu lassen. Und ich gucke schon immer eher nach Menschen oder zu Menschen hinauf. Also ich versuche mein Umfeld so zu gestalten, dass jede Sekunde, privat, beruflich, dass die möglichst effektiv ist, dass ich zu Leuten aufschauen kann, wo ich mir was abgucken kann, wo ich was mitnehmen kann, wo ich mich mit Leuten umgebe, die mir mehr Wert geben können, wo ich zuhören kann, wie so ein kleiner Schüler quasi. Und dann gibt es natürlich aber auch die Rolle, Olli, ich als Olli, wo ich gerne wiedergebe, also wo ich gerne auch anderen als Vorbild bin, bewusst als Mentor dastehe. Aber in der Rolle beim Konsumieren, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, umgebe ich mich halt mit vielen Unternehmern, habe da meine Netzwerke, reise da auch mal nach Dubai oder in andere Länder, um aus der Vogelperspektive mit anderen wirklich Gleichgesinnten, die genauso verrückt sind wie ich, die früh morgens um 6 Uhr dann aufstehen, um 7 Uhr aus dem Fitnessstudio kommen, 8 Uhr beim Frühstück, 9 Uhr beim Seminar sind und dann pünktlichst beginnen, damit man jede Sekunde effektiv nutzen kann. Und diesen Spirit oder diesen Drive dann mitzunehmen und halt auch selber zu sehen, wow, ich bin gar nicht alleine, ich bin gar nichts Besonderes. Da gibt es richtig viele Menschen, die richtig was geschaffen haben. Die reden dann über 500 Mitarbeiter oder 1000 oder sogar ganz andere Dimensionen. Und die sind in der Ruhe sich selbst, wo ich denke, wow, wie die das schaffen. Und sowas, so kann man sich gegenseitig ergänzen. Und da, ja, bin ich auch froh, ein Teil von zu sein, von solchen mega erfolgreichen Netzwerken. Und ja, so umgebe ich mich privat, beruflich. Also ich vermische das schon sehr. Mhm. Wichtig ist, dass es für mich halt, dass es immer Spaß macht. Also da gibt es jetzt nicht die Uhr, wo ich sage, jetzt ist Feierabend, sondern ich will mich auch nicht als Workaholic abstempeln lassen, weil das ist ja mein Hobby. Was soll ich sonst machen? Ich kann ja nichts anderes machen, außer ja, meinen Erfolg mit Freude vorantreiben.
Ja, mein Gefühl ist schon, du hast, seitdem ich dich kenne, du bist immer sehr neugierig, also auch auf andere Sachen. Ich meine, das Golar-System-Game hast du ja schon in großen Teilen durchgespielt, aber du kommst ja auch öfter mal mit neuen Sachen. Ne? Also als du ja quasi zu uns gekommen bist, wir das Vorgespräch hatten, hast du mir auch direkt vorgestellt, was ich mit Mittelstars machen muss. Also du bist ja auch sehr, da macht jemand etwas, da gucke ich drauf, was kann ich dazu beitragen, was würde ich draus machen und so. Das ist ja eine Liebe zu Menschen, zu neuen Dingen, auch eine Neugier darauf, Menschen kennenzulernen. Ja, ich finde, je älter man wird, desto einfacher ist es, keine Neugier mehr auf Menschen zu entwickeln und zu sagen, das ist mein Setup, ich mache das deswegen so und so und ich weiß, dass es nicht funktioniert, wir machen das nicht. Aber ich glaube, du bist ja A, schon sehr neugierig und B, hast du, glaube ich, in den letzten 20 oder 25 Jahren ja auch gelernt abzugeben. Ne? Also du hast ja schon ein Unternehmen geschaffen, wenn der Olli morgen, Gott bewahre, einen Herzinfarkt bekommt und 6 Monate ins Krankenhaus muss, das hast du schon ganz gut aufgestellt, oder? Also du gibst auch wirklich Vertrauen und du lässt auch zu und du willst gute Leute haben, ne?
Also ich, jeden, den ich einstelle, achte ich auch immer drauf, dass er besser ist wie ich. Also mir ist immer ganz wichtig, dass die Leute, wenn ich jemanden ins Unternehmen hole, dass der Mehrwert mitbringt. Und ich habe ein super Führungsteam auch schon seit Anfang an jetzt mit dabei. Also nicht nur die Mitarbeiterin, die jetzt über 20 Jahre dabei ist, aber auch ein Geschäftsführer. Das gesamte Produktionsteam, Forschung, Produktionsleitung, Werksleitung, Vertrieb ist eben alles langjährig, auch im Marketing. Genauso bei uns Kundenservice wird durch meinen Mann mitgemacht, wo auch schon 15 Jahre jetzt stabil das läuft. Und da ist wichtig, eben Vertrauen zu schaffen, dass man die Leute machen lässt, dass man die aber deren Vorbild auch ist. Also man muss schon immer gucken, dass man im engen Austausch ist, damit man den Leuten oder den Führungskräften, den Mitarbeitern, die einem wirklich sehr, sehr wichtig sind, immer den nächsten Schritt gibt und die fordert und weiterbringt und auf die Reise mitnimmt. Weil keiner der Mitarbeiter würde alleine sagen, wow, ich will jetzt die Welt erobern. Die würden eher sagen, Olli, bist du verrückt? Und dann sage ich, Stück für Stück nimmst du die auf eine Reise mit, begeisterst die dafür und dann arbeiten die. Und dann bringen die wahnsinnig gute Leistung. Und dann kann ich halt so mich wieder auf neue Ideen einlassen und noch weitergehen. Also immer wie im Computerspiel. Immer ein Next Level. Und wenn du getestet wirst und das Level halt nicht bestehst, dann musst du nochmal ein Reset machen, baust das Fundament breiter auf, dass der Turm stabil steht und gehst ins nächste Level. Und da musst du halt die wichtigsten Leute, die Führungskräfte einbinden, denen es erklären, damit die nicht denken, du bist größenwahnsinnig, sondern dann mitnehmen. Weil das Operative muss gemacht werden.
Ich wollte gerade sagen, in so einer normalen, guten Managementstruktur, da hast du ja quasi deine Co-Geschäftsführer oder auch deine Mitmanager, die verstehen ja mit hoher Wahrscheinlichkeit am allermeisten, wo du hin willst. Und auch für die gibt es so ein schwarzes Loch. Ne? Wenn jetzt das auch mit dem Podcast hier, wo wir den gebaut haben, da nimmst du nicht jeden mit auf die Reise. Es gibt Leute, die sagen, was macht der Seidel jetzt da schon wieder und warum gibt er so viel Geld aus und was soll denn das? So, und dein engerer Managementkreis, der versteht das ja am allerbesten, aber der zum Schluss an der Werkbank steht und das Carport baut, der versteht natürlich überhaupt nicht, was du da machst. Und ich glaube, du bist ja auch so, du schnappst ja dann auch diese Teams und je nach Team nimmst du die Leute auf ihre eigene Reise mit.
Genau.
Ne? Also wenn du jetzt irgendjemanden quasi sagst, ich habe ein Sales-Team, das Sales-Team sind 20 Leute, die würde ich jetzt eher zu einem Sales-Event mitnehmen,
richtig,
wo man wirklich auch merkt, sich selbst zu strukturieren, morgens, wie du gerade schon sagtest, 7 Fitnessstudio, 8 Frühstück und gerne auch in einer großen Runde und ab 9 wird telefoniert.
Genau.
Und dann auch bis Open End, weil der Tag irgendwie gefühlt niemals vorbei ist. Du bist ein Vertriebler und ich bringe dir hier bei, wie Vertrieb funktioniert.
Genau.
Und so machst du es ja, glaube ich, sehr, sehr ordentlich und hast da auch in allen Richtungen immer die Ohren offen und hast da für dich auch irgendwann herausgefunden, diese Leute funktionieren für mich im Vertrieb besonders gut, die Leute in der Produktion, also darf man auch nicht vergessen, was du da abbildest. Du brauchst Webdesigner, Programmierer, Vertrieb, Telefonsupport, Handwerker, Teams, die Carports aufbauen, Elektriker. Also das ist ja nicht, ich habe ein Internetunternehmen. Du hast ja ein Internetbauunternehmen, Designunternehmen. Das ist ja echt richtig breit. Und du musst jeden mitnehmen auf die Reise.
Ja.
Hast du Regeln für dich selbst entwickelt, denen du folgst? Also ganz klassische Go's und No-Go's, wo du sagst, das ist einfach auch meine Abkürzung. Das sind ganz klare Regeln bei mir, die du weitergeben kannst an Gründer, Unternehmer.
Also wichtig ist schon immer natürlich aufs Bauchgefühl zu gucken und eben da halt auch bei, wenn richtig große Sachen sind, dass man einfach wirklich drüber schläft. Was für mich jetzt einfach immer so eine Sache ist, wo ich auch für die Zukunft drauf achte. Also bei mir ist telefonische Erreichbarkeit sehr, sehr gering. Ich mag wirklich den echten Austausch. Das kann gern per Zoom sein, per Teams, ist überhaupt kein Problem. Aber ich mag sehen, wie, welche Emotionen weckt der Mensch. Ich mag es gar nicht zu telefonieren, deswegen bin ich immer im Flugmodus oder auf jeden Fall telefonisch nahezu nicht erreichbar und versuche dann eher zu motivieren. Also das heißt, wichtig ist, die Leute mitnehmen auf eine Reise durch mein, durch meine Ausstrahlung, durch mein Mitgefühl, dass der andere Mensch weiß, wie es denn mit meiner.
Also ist deine eine Regel wäre ganz klassisch auch, du suchst eher das direkte Gespräch, face-to-face oder gerne auch im Videocall, als jetzt ein lebloses Telefonat zu führen. Absolut, du willst nicht hunderte Telefonate am Tag führen, sondern du sagst, 3, 4, 5 qualitativ hochwertige Gespräche bringen mir mehr und dem Gegenüber im Regelfall auch.
Genau.
Lifehacks? Irgendwas, wo du sagst, das habe ich für mich angewendet und ich glaube, das macht mich schneller und besser als alle anderen?
Also schneller und besser natürlich halt viel outsourcen, also wirklich viel weggeben. Das also mit 17, wo ich keinen Führerschein hatte, war klar, dass ich einen Chauffeur hatte. Also ging ja auch gar nicht anders. Wie ich mit 18 eigenen Führerschein hatte, dachte ich, nee, jetzt fängst du nicht an, selber zu fahren.
Du warst mit 17 so erfolgreich, dass du einen eigenen Chauffeur hattest.
Ja, wir wären hier nicht zur Baustelle gekommen. Ohne Führerschein ging ja nichts. Also ich wäre nicht nach München gekommen. Also hatte ich den Mitarbeiter, der logischerweise der Fahrer war.
Okay.
Und so ging es ja dann auch weiter und mit 18 habe ich gesagt, nee, machst du nicht. Und so habe ich ja meinen heutigen Mann dann auch kennengelernt. Ich habe mich mit Menschen immer umgeben, die ich mochte. Mhm. Und auch dann, wo ich auf Tour war, also Vertriebstour, das waren immer 14 Tagestouren, bin ich Deutschland, Österreich, Schweiz getingelt, habe 4, 5 Kunden am Tag gemacht. Und da habe ich höchst effektiv gearbeitet, immer im Auto, die ganzen Angebote, Zeichnungen dann an die Mitarbeiter quasi delegiert. Und vor Ort habe ich letztendlich den Auftrag im Kundensinne abgestimmt und dann direkt angelegt. Und da hatte ich halt einen Fahrer immer gebraucht, mich also mit Menschen umgeben, die ich mag. Und das ist bis heute so geblieben, dass ich nur Geschäfte mit Menschen mache, die ich mag, niemals wegen dem Geld, sondern sind alles Menschen, egal ob im Bewerbungsgespräch, Einstellung, Ausbildung, egal wo, auch privat natürlich, wenn ich auf Netzwerken bin und mich mit jemandem unterhalte. Manch einer könnte sagen, ist oberflächlich, aber ich habe so mein Bild mit Menschen, mit denen ich mich umgeben mag. Und das führt sehr zum Erfolg, weil du einfach, du bist richtig motiviert, mit denen was zu machen.
Du bist offen, du redest mit ihnen über alles, du hast wenig Geheimnisse, du hast ganz schnell eine Vertrauensbasis. Genau. Und Vertrauen ist ja Gegenseitigkeit. Ja. Ne? Also er wird eben auch, solche Mitarbeiter sind seltener krank.
Ja.
Solche Mitarbeiter sind bereit, sich mit einzubringen. Solche Mitarbeiter sind bereit, Herzblut zu investieren. Ja. Ich kann mich erinnern, ich habe euch irgendwann mal besucht. Als einen Lifehack würde ich auch bezeichnen, ich kann mich an diese Vertriebstour noch ganz genau erinnern. Bei euch vor der Tür stand immer irgendwie ein Siemer BMW oder eine S-Tonne von Mercedes. Und dann hast du gesagt, du reist jetzt in den nächsten 14 Tagen 4.000, 5.000 Kilometer damit ab und irgendwie hatten die noch nicht gecheckt, dass du das Auto mal mit vielen, vielen Kilometern zurückgibst. Ja. Also ich glaube, ihr wart zwar ein gern gesehener Kunde, aber wenn man zum Schluss die Kilometer nicht angeschaut hat, gab es da glaube ich so ein paar, da waren die etwas irritiert auf jeden Fall, was ihr damit gemacht habt. Aber du hast schon, ihr seid losgefahren und dann hast du in 14 Tagen irgendwie 50, 60 Kunden besucht.
Ja.
Und hast dann selber, glaube ich, das Upsell gemacht. Ne? Also der Kunde fragt quasi an Carport. Du hast gesehen, Carport geht schon Richtung 30.000, 35.000 Euro oder so ein Terrassendach.
Genau.
Und dann bist du hingefahren und hast eigentlich noch der Frau die Lampe und so. Du hast dann, glaube ich, auch sehr geschickt ausgesucht, mit wem redest du eigentlich?
Ja.
Ganz oft, wenn die Frau die Hosen anhatte, also monetär, hast du denn die Frau bezirzt und hast gesagt, das könnte man noch so machen und so machen.
Ja.
Also du hast dann wirklich auch den durchschnittlichen Warenkorb hochgetrieben mit deinen Vorortbesuchen. Dann warst du weg, der Kunde hat alles unterschrieben und das nächste war dann schon das Team, was da aufschlägt und quasi den Carport baut. Also eigentlich auch hocheffizient. Du bist rausgezogen, hast Vertrieb gemacht, kamst mit einem Haufen Aufträgen zurück und danach ging es in die Abarbeitung.
Richtig, genau. Und meine Vorstellung damals war auch nicht, dass ich zu klonen bin. Das war der größte Fehler, also den ich eigentlich selbst von mir hatte.
Mhm.
Und wie ich verstanden habe, dass das, was ich kann, muss jeder andere besser können in seinem Gebiet. Heißt ja nicht, dass jeder alles kann. Also ich kann gut netzwerken, ich kann gut, habe ein gutes Bauchgefühl, kann Menschen nicht lesen, aber ich merke schon schnell, sehr, sehr schnell, in welche Richtung das geht oder in welche Richtung nicht, wo die Talente sind. Und die Talente der Mitarbeiter zu fördern, ist eins meiner besten Dinge, die mich dann erfolgreich gemacht haben, das die Leute zu vernetzen. Oder auch heute noch, also bis heute geht es.
Ja. Was glaubst du, ist eine deiner Kernfähigkeiten, wo du selber sagst, also, ne, klar, derjenige, der Finanzen macht, kann Finanzen wahrscheinlich besser als du. Ein guter Sales-Typ kann wahrscheinlich Sales besser als du. Aber was glaubst du, ist die Eigenschaft, die man als Unternehmer mitbringen sollte und die einen auch quasi ein Leben lang begleitet und die wirklich wertvoll ist?
Also wichtig ist, in jungen Jahren hat man halt vor nichts Angst. Man kann alles machen. Man hat keine Angst, hinzufallen. Man kann nichts verlieren. Wenn jemand mit 35, 40, der eine Familie aufgebaut hat, vielleicht ein Haus, der ist schon so vorsichtig, einfach von Natur aus so vorsichtig, dass er natürlich sich weniger traut. Also das kann ich auf jeden Fall immer sagen. In jungen Jahren so viel wie möglich Risiko und später verantwortungsbewusst. Also heute könnte ich keine Späße machen. Also klar, ich kann jeden Fehler mit Geld wieder gerade biegen. Also die meisten Fehler, nicht jeden, aber die meisten Fehler kann man mit Geld wieder heilen. Das ist natürlich ein Puffer, den ich jetzt habe und auch eine Möglichkeit, warum ich ja trotzdem neugierig bin, weil ich ja einfach mehr will. Also es gibt kein Endstadion. Also mein Mann sagt immer, wo willst du noch hin? Und ich versuche immer, ihn mitzunehmen auf eine Reise, damit wir immer Stück für Stück gleich fahren. Nicht, dass der Abstand immer größer wird, weil wo willst du denn noch hin? Sondern, dass wir eben immer zusammen sind. Und so würde ich sagen, Stück für Stück dann Next Level machen.
Hast du Mentoren auf dem Weg gehabt? Also wirklich Menschen, wo du sagst, von denen habe ich mir eine ganz große Scheibe abgeschnitten und ganz viel, auch vielleicht, manchmal ist ja auch Mentor, muss man nicht immer direkt kennen, sondern du hast viel von dem konsumiert, Autobiografien, Videos, was auch immer. Gibt es da irgendwie so 2, 3 Lichtgestalten?
Tatsächlich gibt es da 3, 4 sogar.
Ja.
Also eins meiner größten war vor gut 14 Jahren, wie ich den Stefan Quandt, ist ein BMW-Erbe, kennengelernt habe. Der war für mich wahnsinnig in seiner Ruhe, in seiner Sache. Ich habe quasi mit einem Unternehmen, also mit dem Management sehr gut befreundet, habe sehr, sehr viele Geschäfte auch gemacht. Wir haben über 700 Mitarbeiter bei BMW geschult, wo wir die Autohäuser quasi mit Solarcarports teilweise ausgestattet haben. Das ist ja also international auch. Und die Autoverkäufer sollten die neuen Elektroautos, den i3, i8, die damals 2012, 2013 rausgekommen waren, sollten die dann mit Carports verkaufen, um den Kunden zu sagen, sie können ganz einfach zu Hause aufladen. Und um das zu zeigen, also mit den Glasmodulen. Sie
sollten für euch Carports verkaufen.
Genau, wir haben auch viele geschult, wir haben auch viele Niederlassungen, also deutschlandweit, auch europaweit, damit ausgestattet mit Carports. Aber letztendlich haben wir sehr schnell, alle haben es sehr schnell erkannt, dass das Thema Auto doch zur Photovoltaik noch ein ganz schönes Extra-Thema mit ist. Aber mich hat einfach so der Drive, also erfolgreich sein zu können, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen und nicht wie im Geldspeicher, wie Dagobert Duck, also so ist es ja nicht, sondern man hat eine Riesenverantwortung und dieser Verantwortung auch über Generationen gerecht zu werden. Und das hat mich wirklich sehr inspiriert, auch Reinhold Wirth.
Ja.
Der war für mich auch und ist für viele Unternehmer immer wieder eine Legende und auch ein Vorbild, wie der das geschafft hat, aus einer Schraube ein Multiunternehmen zu machen. Wirth macht so viel, die machen Dienstleistungen, die machen ja alles Mögliche. Das ist ja nicht ein Schraubenladen. Ja. Und diese Denkweise, die inspiriert mich bis heute zu denken, guck über den Tellerrand hinaus, guck, wo du netzwerken kannst, wo du mit anderen Leuten zusammenarbeiten kannst, baue Kooperationen auf, weite das damit aus und es treibt mich auch voran. Aber natürlich auch kleinere, regionale Unternehmer, also habe ich auch im Umkreis gehabt, wo ich daraus gelernt habe, Mensch, der eine, wenn der eine Scheidung hatte, was dann da alles passiert ist, wie dass ich das nicht will und wie gehst du dann ran? Oder auch, ja, gibt so viele Menschen im Umfeld, die Negatives oder Positives erlebt haben und dieses Geld oder diese Dinge, die ich dort erlebt habe, die habe ich mir dann zu meinem Nutzen gemacht und natürlich dann auch drauf bewusst geachtet.
Wenn ich hier schon mal den Profi für Photovoltaik und Co. da habe, lohnt es sich für eine Privatperson, Photovoltaik zu machen? Kannst du das ganz klar auch als Investment empfehlen für das Haus und für den eigenen Geldbeutel?
Also ein wahnsinnig gutes Gefühl ist, seine eigene Energie selbst zu produzieren, den Strom selbst zu nutzen. Das geht nicht damit, nur Geld zu machen. Ja. Das heißt, auf einem Einfamilienhaus 5 bis 10 Kilowatt Peak, also das sind so im Schnitt dann 5 bis 8.000 Kilowattstunden, die man damit erzeugt. Also genügt für die Heizung, genügt fürs Haus, auch eine, also neben Waschmaschine, Geschirrspüler auch fürs Elektroauto genügt es. Immer machen, aber was natürlich jetzt ist kein Investment Case. Also zu Hause die eigene Energiewende zu machen, ist ein richtig tolles Gefühl. Wir schaffen das Wohnzimmer im Garten bei einer Solarterrasse, den Witterungsschutz fürs Carport, also dass man halt keine Scheiben kratzen muss, dass das alles trocken ist. Man braucht die Gartenmöbel beim Terrassendach nicht wegräumen. Wir bauen es am Zaun auch. Unsere Module produzieren von beiden Seiten Strom, auch ein großes Merkmal.
Also ihr könnt einen Zaun aus Solarmodulen bauen.
Genau, wir bauen richtige Zäune, produziert auf der Nord- und auf der Südseite Strom, auch bei Tageslicht. Also wir brauchen nicht die direkte Sonneneinstrahlung. Das reicht auch diffuses Licht, um trotzdem von beiden Seiten Strom zu produzieren. Und dieses Gefühl, selber seine eigene, wie Erdbeeren anbauen oder Tomaten anbauen, seinen eigenen Strom zu erzeugen, ist richtig toll. Und die Stromrechnung geht mal von 200 Euro dann runter auf 50, 40 Euro, nur weil man selber seine Energie erzeugt, für die Nacht speichert. Und wenn dann der Wind gut steht oder eben ein Überschuss im Markt ist, dann kommt halt Strom aus dem Netz mit dazu und wird günstig eingekauft.
Wenn ich jetzt einen Experten schon mal hier hatte, das ganze Thema Energiewende, wie schätzt du das heute ein? Also wie wird sich das weiterentwickeln? Das Thema wird ja nicht mehr weggehen, sondern wir sind ja mittendrin statt nur dabei. Was ist so der Mix aus Dingen und Techniken, die man deiner Meinung nach dafür braucht?
Also Wärme für das Heizen, also Wärmepumpen zum Beispiel, Elektromobilität und die eigene Stromwende muss überall Einzug erhalten. Wenn man quasi nicht seinen eigenen Strom erzeugt, dann werden wir nie die Energiewende schaffen.
Ja.
Aber das ist so einfach zu schaffen. Ich werde, wenn ich manchmal so unterwegs bin, von Freunden gefragt, in Berlin, was bei dir draußen im Umland kannst du dein Elektroauto tanken? Da denke ich immer, ja, zu Hause sogar. Wenn ich an einer großen Tankstelle, es gibt ja überall hunderte, tausende Tankstellen, also viel mehr wie mit ganz normalen Benzin oder Diesel. Also überall gibt es Tankstellen zum Elektroauto laden. Und wenn ich an einer großen Tankstelle dann bin, dann lade ich in 600 Kilometer, in 30 Minuten, also komplett auf, schaffe nicht mal auf Toilette zu gehen, Kaffee zu holen. Ich lade meist immer so bis 70-80%. Es geht in 15 bis 20 Minuten. Und dann fahre ich, ja, einfach mit grünem Strom. Das Gefühl, das Fahrgefühl ist super. Sehr, sehr wichtig, dass das alle machen und dass jeder sich da auch so ein bisschen mitgenommen fühlt, was für unsere Kinder zu machen, für die Welt danach und vor allen Dingen aber fürs Gefühl, fürs nicht nur für den Geldbeutel. Sparen tut man auf jeden Fall, aber ja, fürs Gefühl. Das ist richtig toll, kostenfreie Energie zu haben. Die Sonne schickt uns so viel Energie und schickt nie eine Rechnung.
Das ist auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Das werde ich mal so mitnehmen und gerne auch so stehen lassen. Tausend Dank, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise. Super spannend. Ich kann mir den Hut ziehen. Ich kenne ja deine Story auch ein bisschen besser. Heute nach unserem Podcast sogar noch ein bisschen besser als vorher. Einfach Wahnsinn, ja, die Reise. Ich hoffe, dass sie noch lange, lange weitergeht und macht es einfach genauso weiter. Ich finde auch super, dass man quasi, wenn man eigentlich unternehmerisch schon so weit ist, nochmal in die Vollen geht, eine Fabrik kauft, dort Mitarbeiter übernimmt, die Fabrik, die ja trotzdem 300-400 Kilometer von hier weg ist, ja, irgendwie, ja, und sagt, wir machen jetzt alles dort, wir kaufen uns Kompetenz dazu und haben eine eigene Solarherstellung oder Herstellung für Solaranlagen, für Photovoltaik. Wahnsinn, bewahr dir den Hunger, ja, und mach genauso weiter. Olli, danke, dass du hier warst.
Vielen Dank, Markus, für die Einladung. Super, super toller Podcast. Bin auch ein Fan. Also ich schlafe gerne damit abends ein. Also
das hören wir sehr,
sehr
gerne,
inspirierend.
Dass Leute in unserem Podcast einschlafen. So langweilig ist der Seidel also.
Nein. Also
alles gut. Ich habe das schon richtig verstanden. An euch vielen, vielen Dank wie immer fürs Zuhören und Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, dann kommentiert, liked, schreibt uns auch gerne eure Lifehacks runter bei zum Beispiel YouTube und sagt uns, was euch vorantreibt, was euch schneller macht als alle anderen. Nicht vergessen, Mittwoch ist Mittelstars-Tag. Ich freue mich darauf und sage bis bald.